du hast dieses Spiel verloren, das nächste musst du gegen eine Mannschaft wie Spanien gewinnen. Wenn nicht, brauchst du nicht viel zu vergleichen, sondern auf Wiedersehen nach der Gruppenphase.
Das ist natürlich bei uns, nicht nur bei den Spielern, aber auch beim Trainerteam eine brutale Enttäuschung.
Das ist lachhaft.
Wir starten hier mit einer Niederlage und das ist für uns eine Vollkatastrophe.
Deutschland also in Schockstarre. Die Nationalmannschaft blamiert sich zum Auftakt gegen den Außenseiter aus Japan mit 1:2. Es hagelt Kritik und das Debakel erinnert stark an den Auftakt in das Turnier in Russland im Jahr 2018, als Deutschland das erste Gruppenspiel ebenfalls verlor mit 0:1 gegen Mexiko. Und was danach geschah, ist Geschichte und bereits bekannt. Und gleichzeitig gewinnt Deutschlands stärkster Gruppengegner Spanien mit 7:0 gegen Costa Rica. Also das war definitiv eine Ansage an Deutschland. Und die Frage stellt sich, war das auch gleichzeitig das Aus für das DFB-Team in der Vorrunde? Das besprechen wir hier und heute und damit ganz herzlich willkommen zu Reif ist live Spezial und herzlich willkommen Marcel Reif.
Guten Morgen.
Reif, heute Morgen mit gemischten Gefühlen aufgewacht, mit Blick auf diese Sendung nach der sportlichen Niederlage der Deutschen gestern?
Mit eindeutigen. Nein, das war ja klar, dass wir also nicht jetzt die Sendung beginnen mit auch alles halb so wild. Das war mir schon klar.
Es war nicht alles halb so wild, sondern es war richtig, richtig wild. Wie konnte das überhaupt passieren, dass man 1:2 gegen Japan verliert?
Das ist gestern von fast allen richtig gesagt worden, ein bisschen beschönigend in manchem. Wir waren so überlegen, ja, zwischen Überlegenheit und Dominanz gibt's einen Unterschied. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, die Mannschaft spielt in Ruhe und legt sich einen Gegner zurecht, auch in der ersten Halbzeit, wo man dann Torchancen hatte, die nutzt du nicht. So, jetzt zur Begründung, du nutzt deine Torchance nicht. In der zweiten Halbzeit, die Japaner ein bisschen umgestellt. Die deutsche Mannschaft war überrascht, dass sie jetzt plötzlich noch weniger Platz hat und dass die rennen wie die Irren und in jeden Zweikampf zu dritt gehen. Und dann machst du Fehler, die gibt's gar nicht. Und dann verlierst du so ein Spiel. Also da war das nicht nur böse Mächte, sondern das war nicht gut. Das ganze Spiel war nie richtig souverän. Du musst ja einen Gegner dann nicht 7-0 zerlegen. Zu Spanien kommen wir noch. Aber du eine Mannschaft, wo du besser bist, und du bist besser als die Japaner. Hör auf die erste Halbzeit, die Japaner waren so das ist harmlos, also ist noch geschmeichelt. Und wenn du das dann nicht schaffst, einem schwächeren Gegner zu zeigen, dass du sehr viel besser bist und es nicht zu nutzen, wenn er dir Chancen lässt. Die deutsche Mannschaft hat sich diese Chancen nicht super rausgespielt, sondern die meisten waren so, dass, weil sie nicht gut genug waren, die Japaner. Aber nochmal, wenn du das alles zusammentust, dann stehst du jetzt mit dem Rücken aber sowas zur Wand.
Hören wir uns mal an, ob und welche Erklärung die deutsche Mannschaft für diese Niederlage gegen Japan hat. Allen voran Hansi Flick als erstes, was der zu dieser Niederlage und vor allem zu diesem sportlichen Debakel zum Auftakt in diese Weltmeisterschaft und zu seinem Team sagt.
Wir suchen nicht nach Ausreden. Das wäre für uns zu billig. Ja, es ist natürlich bei uns, nicht nur bei den Spielern, aber auch beim Trainerteam eine brutale Enttäuschung. Wir haben individuelle Fehler gemacht, die wir so nicht machen dürfen, vor allem gerade bei einer Weltmeisterschaft. Es ist so, dass ich natürlich ganz großen Wert darauf lege, dass die Mannschaft aus dieser Erfahrung, die sie jetzt gemacht hat, einfach die richtigen Schlüsse zieht, dass sie auch die Verantwortung, ich sag mal, in gewissen Dingen auch jetzt übernimmt.
Kritisch genug für Sie, Herr Reif, die Worte von Flick?
Ja, sie sollen die richtigen Schlüsse, welche Schlüsse kannst du daraus ziehen? Wir machen solche Fehler nicht mehr. Und wir müssen besser Fußball spielen. Und wenn das der richtige, wenn das so einfach ist, den richtigen Schluss draus zu ziehen. Ja, aber das, was mir am eindeutigsten scheint, was er sagt, ist, wir machen Fehler, die du bei so einer WM nicht machen kannst. Egal gegen wen. Du hast nur 3 Gruppenspiele.
Ja.
Und jetzt, ehrlich gesagt, du musst Spanien schlagen. Wenn du Spanien nicht schlägst, bist du raus.
Ja.
Weil ich glaube, dass Japan, Costa Rica ist, wird sich nicht plötzlich als Geheimfavorit entpuppen, sondern nach Adam Riese, wenn du Spanien nicht schlägst, und damit hast du ein Finale. Mal sehen, wie die Mannschaft damit umgeht.
Noch deutlicher wird der Frust bei den Spielern selbst, bei den DFB-Jungs.
Ja, dramatisch ist auf jeden Fall jetzt für einen weiteren Turnierverlauf oder für die nächsten 2 Gruppenspiele natürlich das Ergebnis. Das Spiel kann man sehr unterschiedlich bewerten. Wenn man nur die positiven Sachen raushebt, hat man genügend Futter, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, wenn man sich die letzten 20 Minuten anschaut und ja, sieht, dass wir kein Tor nach dem 1-0 gemacht haben und noch zwei kassiert haben, sozusagen verloren haben, dann kann man sehr viel Negatives finden.
Am Ende gehört natürlich auch immer ein bisschen Glück dazu. Es ist vielleicht teilweise ein bisschen Pech, teilweise ein bisschen fehlende Konzentration. Ich weiß es nicht. Ich schiebe jetzt einmal mal auf fehlendes Glück.
Ich glaube, dass wir das Spiel nicht gekillt haben. Ich muss vielleicht das 2 oder 3 nur machen, dann kommen wir gar nicht in diese Passivität, wo wir vorhin den Gegenton hatten. Und dann verlierst du halt.
Jetzt stehen wir mit 0 Punkten da. Mehr als unnötig. Ich glaube, es war jetzt nicht vom Spiel her nicht vergleichbar mit 2018. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe schon das Gefühl, dass da eine Truppe in der Mannschaft sitzt. Wir wissen, dass nicht alles gut ist, aber wir wissen auch, dass wir am Sonntag gewinnen können.
Nicht vergleichbar mit 2018, sagt Josua Kimmich-Herr-Reif. Stimmen Sie dem zu?
Über welche Parameter reden wir? Mir ist das wurscht, ob du das mit 2018 vergleichen kannst oder nicht. Vergleichen Fakt musst du.
Fakt ist aber, mit einer Niederlage in einer Linie zu starten.
Ja, aber also, das musst du vergleichen, ganz einfach. Du hast 3 Gruppenspiele und da gibt es 3 Gegner, 2 kommen noch weiter. Jetzt hast du 0 Punkte, die beiden anderen haben 3 Punkte. Das kannst du vergleichen. Ansonsten, der Geist ist in der Mannschaft und das ist in der Mannschaft. Das, ehrlich gesagt, interessiert mich das relativ wenig. Du hast dieses Spiel verloren. Das nächste musst du gegen eine Mannschaft wie Spanien gewinnen. Wenn nicht,
war's das.
Brauchst du nicht viel zu vergleichen, sondern auf Wiedersehen nach der Gruppenphase, genauso wie in Russland.
25 Torschüsse hat das DFB-Team abgegeben. Nur ein einziger Ball landet im Netz. Das sagt auch viel über die Chancenverwertung aus, Herr Reif. Und dann kam das. Wir schauen uns jetzt mal gemeinsam die Gegentore an. Die 75. Minute, Herr Reif, gerne mit Ihrem Kommentar dazu.
So, das ist ja kein Konter. Es sind so viele da. Es sind zum Teil passiv. Dann welche, die nicht mehr bis zu Ende durchspielen, die Aktion, die nicht in der Aktion bleiben. Manuel Neuer, ja, kann ich ihm das vorwerfen? Ein Torhüter, der den Ball nach vorne abwehrt, muss damit rechnen, dass dort Gegenspieler sind. Hätte er es besser machen können, an ihm will ich es nicht festmachen. War kein wirklicher Torwartfehler, an einem besseren Tag gelingt die Abwehr ein bisschen weiter zur Seite. Aber das war alles in so einer Phase, wo du dachtest, sag mal, warum macht ihr das jetzt? Warum holt ihr die denn so, lasst ihr die denn so das Spiel machen und euch so in solche brenzigen Situationen bringen? Und wenn Spieler dann nicht zu Ende verteidigen eine Situation, führt das genau dazu. Dann kann eine Mannschaft wie Japan mit durchaus nicht untalentiert, aber auch nicht viel mehr und die den Willen haben, einen Großen zu schlagen, mit der Motivation, rennt die letzten 20 Minuten so an und gewinnt das Spiel dann nicht wirklich unverdient. Also niemand soll mir erzählen, dass da gestern alles auf den Kopf gestellt wurde.
Bevor wir uns das 2:1 der Japaner anschauen, Herr Reif, hören wir uns an, was Manuel Neuer gesagt hat, denn der hat ähnliche Punkte angesprochen wie Sie.
Es war ja wirklich eine Katastrophe für uns, ne? Dass wir das hier herschenken, dass wir das aus der Hand geben. Irgendwie hat man dann schon gemerkt, der ein oder andere Spieler fängt an zu wackeln. Wir zeigen uns nicht mehr so auf dem Platz und das muss ganz anders sein, weil da können uns ganz andere Mannschaften auch anlaufen, die das noch besser können als die Japaner. Und dass es dann hier schon, sag ich mal, ins Bröckeln gerät, ist natürlich jetzt dramatisch gewesen für uns. Wir starten hier mit einer Niederlage und das ist für uns eine Vollkatastrophe.
Dramatisch und Vollkatastrophe. Schlimmere Worte kann man eigentlich nach so einer Auftaktniederlage gar nicht wählen, ne?
Das war jetzt angemessen. Das passt genau. Nicht die letzten Worte. Da merkst du, dass er immer noch fassungslos ist auch. Aber es werden noch, wenn du irgendwas holen willst bei der WM oder irgendein annehmbares Ziel erreichen willst, also Viertelfinale, so, dann wird es stärkere Gegner geben als Japan. Und wenn du so unter Druck gerätst, ins Wackeln gerätst, ins Wanken gerätst und am Ende verlierst gegen einen Gegner wie Japan, dann braucht es jetzt, wenn das alles anders werden soll, eine dramatische Steigerung. Ja. Und im Moment fehlt mir ein bisschen die Fantasie.
Wir blicken auf das 2:1 der Japaner in der 83. Minute. Dann war es besiegelt, diese Niederlage für Deutschland, zumindest das 2:1 für die Japaner, Herr Reif. Und auch da sehen wir Süle, der dann im Anschluss von Flick kritisiert wurde, weil er das Abseits aufhebt. Und auch Schlotterbeck geht da nicht richtig hin, ne? Muss man sagen. Also da sehen wir den Pass, Süle hebt das Abseits auf. Und Schlotterbeck?
Da hinten Süle, das ist...
Ja, und Schlotterbeck läuft aber auch nur nebenher.
Schlotterbeck läuft hinterher, dann kommt er gut, ich will ihn ein bisschen in Schutz nehmen, dann kommt der Strafraum immer näher, ja, und dann was machst du jetzt von hinten? Dann weißt du, wenn ich jetzt, ich kann's probieren, aber wenn es schief geht, bin ich draußen, rote Karte und Elfmeter. Aber dennoch, wir haben auf Abseits gespielt, also kann natürlich sein, dass du aus dem eigenen Angriff kommt ein Pass, ja, der ist aber eine Viertelstunde gefühlt in der Luft, das musst du dann doch schon anders verteidigen und nicht an Schlotterbeck festmachen, nicht nur auf ihm rum, aber der hatte in der ersten Halbzeit auch Wackler. Es kamen gestern auch Spieler an ihre Grenzen, hatte ich den Eindruck, und das können wir uns noch so schön reden, ja, aber dafür haben sie Stärken in der Offensive, ja, super, aber dann musst du, da muss es 3-0 stehen bei Halbzeit, dann sage ich, du, pass auf, gegen stärkeren Gegner überlegen wir uns was anderes, aber hier haben wir auf unsere Offensivpower gesetzt und das hat funktioniert. Wenn das aber nicht funktioniert, sind die Defensivschwächen so eklatant wie bei diesem Tor. Also das passiert eine Jugendmannschaft, sagst du. Sag mal, ihr wisst aber schon, du bist Verteidiger, oder? Der Verteidiger heißt, du musst auch verteidigen und nicht wie die Schienenspieler, die nach vorne schieben. Schiebt man nicht so viel. Verteidigt doch mal einen Ball, der 50 Meter gespielt wird, eine Viertelstunde in der Luft ist. Da war ich auch ein bisschen ratlos, als ich das gesehen habe.
Nicht nur Sie, Herr Reif, auch die Spieler in der Nationalmannschaft, das kann ich Ihnen sagen, in der Stammelf. Ilkay Gündogan war ja der Einzige, der das Tor der deutschen Mannschaft geschossen hat. Es war ja nur eins bei 25 Torschüssen und das auch noch durch einen Elfmeter. Und auch er findet im Nachgang deutliche Worte. Wir wollen uns mal das Zitat angucken, dass er dann im Interview auf dem Spielfeld gesagt hat. Wir haben es Ihnen zu einfach gemacht, gerade das zweite Tor. Ich weiß nicht, ob jemals bei einer WM ein einfacheres Tor erzielt wurde. Das darf nicht passieren. Ist ein deutlicher Satz und auch eine deutliche Attacke Richtung Süle und Schlotterbeck, so wie ich das zumindest interpretiere.
Ja. Ja.
Also ein einfacheres Tor, und er hat ja schon Weltmeisterschaften gespielt.
Ja, als und ich das. Weiß nicht, an wen ich es festmachen. Wer war noch in der Verlosung da hinten? Nein, das waren die Beteiligten. Normal sagt man immer, die ganze Mannschaft, Defensive ist die ganze Mannschaft gefragt. Hier geht's um eine Szene, die kannst du noch nicht, wenn du die im Video zeigst, müssten normal erwachsene Spieler sagen, Trainer, das ist aber für die Jugend, für die U15, bitte, ja, nicht jetzt für uns. Aber die müssen sich das angucken, dieses Tor, und dann kann man es nicht schöner reden.
Aber Gündogan
war noch einer der von den Besseren, obwohl der in der ersten Halbzeit auch Fehlpässe gespielt hat, wo ich gesagt habe, sag mal, so viel hast du doch bei Manchester City eine ganze Saison nicht gespielt. Kimmich, wo all die Stärken, also einer, der ein Spiel im Mittelfeld dominiert, der die Zügel in die Hand nimmt und sagt, so, pass mal auf, jetzt gib her. Fehler über Fehler, Abspielfehler. Und ich habe lange überlegt, reden wir darüber. Also Rüdiger, dieser Stechschrittlauf da neben dem Gegenspieler. Als ich es gesehen habe in dem Moment, habe ich schon gedacht, sag mal, du veräppelst aber gerade einen Gegner. Seid ihr so gut, dass du dir das? Erstens macht man es, finde ich, überhaupt nicht. Das gehört nicht in ein Spiel rein. Und zweitens war das für mich ein Arroganzanfall. Und da wirst du im Leben manchmal bestraft. Und siehe gestern.
Ist gut, dass Sie Rüdiger ansprechen. Wir haben auch das, was er sagt, vorliegen. Hören mal ganz kurz rein, weil das passt nicht ganz zu Ihrer Auffassung, zumindest von Rüdiger, so wie er das selber interpretiert.
Wir sind nicht mehr aktiv gewesen. Wir waren nur noch reaktiv. Wir haben nur noch gewartet. Und ja, es wurde dann schwer, weil sie sind mit vielen Leuten in die Box gekommen. Und ja, dann haben sie dann so das 1-1 gemacht. Entschuldige. Und dann das 2-1 einfach, das ist lachhaft.
Mit dem lachhaft hat er sich selber, denke ich, nicht gemeint, aber...
Er sollte sich die Szene nochmal angucken. Und jeder, der Verantwortung hat im deutschen Team, sollte sich das auch angucken und sich überlegen, ob das die Art ist. Aber nochmal, deswegen wurde es nicht verloren, nur, ich weiß nicht, da stand es, glaube ich, noch 1-0 bei dieser Szene. 1-0 wissen wir... Das ist knapp, gefährlich. Oder? Das ist ziemlich knapp. Und knapper geht's nicht. Und dann leistest du dir sowas und dann hörst du auf. Viele haben dann auch, hatte ich den Eindruck, sich nicht mehr gezeigt.
Aber warum fehlendes Selbstbewusstsein oder woran lag's?
Oder zu viel Selbstbewusstsein oder das Gefühl, ach, und dann auf einmal kommt der Gegner und wird immer stärker und die rennen und kommen immer zu dritt auf dich zu. Es kam zu viele in die Box, na, dann musst du sie daran hindern oder musst du sie so ausspielen. Ja. Es zeigten sich einige nicht mehr. Du hattest nicht das Gefühl, jeder will den Ball haben. Und das musst du in so einem Spiel. Wir sollten uns das Spiel nicht schönreden. Das war nicht Pech. Und wenn
Manuel Neuer hat es ja gut zusammengefasst.
Ja,
ne? Dramatisch.
Das ist eine Situation, die ist sportlich dramatisch. Wie gesagt, angesichts dessen, was jetzt auf dich zukommt. Ein Unentschieden. Andere haben sich da durchgewirkt. Die Franzosen am Anfang nicht gut, dann haben sie es aber doch irgendwie zu Ende gebracht. Kroaten, aber wenigstens nicht verloren. Deutsche Mannschaft orientiert sich offensichtlich nur an den ganz großen Turnierfavoriten, Argentinien.
Denn dabei, dazu kommen wir auch noch.
Aber das war ein frappierende Parallele. Elfmeter, du gehst im 1-0 in Führung, dann hast du Chancen, die nutzt du nicht. Und danach wunderst du dich, dass eine spielerisch beschränkte Mannschaft dich plötzlich so in die Bredouille bringt.
Also, wir fassen zusammen diese Leistung der deutschen Mannschaft. Dramatisch, Manuel Neuer trifft es, glaube ich, genau auf den Punkt. Die Worte von Ilkay Gündoğan, dem Torschützen zum 1-0.
Beim Tanken, Geld sparen oder Punkte sammeln? Entscheiden Sie selbst. Jetzt neu bei Shell. Als Club-Smart-Mitglied können Sie exklusiv auswählen, ob Sie 2 Cent pro Liter sparen oder 2 Shell Club-Smart-Punkte pro Liter sammeln möchten. Gilt nur bei Tankung von Shell Fuel-Safe-Kraftstoffen, Benzin und Diesel an allen teilnehmenden Shell-Stationen in Deutschland. Ganz einfach die Shell-App laden und registrieren. Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de/rabatte-erhalten.
Durch seinen Elfmeter haben wir bereits gelesen. Jetzt wollen wir es auch noch einmal hören, was er zur Leistung der deutschen Mannschaft abschließend zu sagen hatte.
Die Japaner haben es ein bisschen anders verteidigt in der zweiten Halbzeit, haben uns höher attackiert. Wir wollten trotzdem rausspielen und da hat einiges einfach nicht funktioniert. Ich weiß nicht, die Positionierung war vielleicht ein bisschen falsch. Am Ende, glaube ich, wollten wir auch den Ball zu wenig haben, zu wenig behaupten und haben dadurch viele leichte Ballverluste gehabt in der zweiten Hälfte und haben den Japanern dann vielleicht so ein bisschen Oberhand gegeben, was total unnötig war, ehrlich gesagt. Da haben einfach ein paar Prozentpunkte gefehlt und man kann sich vorstellen, dass die bei einer Weltmeisterschaft auch entscheidend sein können. Und heute leider gegen uns.
Entscheidend sein können ist noch untertrieben. Entscheidend sein werden würde es wahrscheinlich eher treffen. Herr Reif, welche Note würden Sie der Gesamtleistung der deutschen Mannschaft zuschreiben? Sind wir da schon bei Note 6?
Es geht in die Richtung. Bei dem Spiel? Ja. Bei dem Spiel eine 5, aber Versetzung ausgesprochen stark gefährdet.
Schalten wir nach Katar, unser Reporter und Bild-Fußballchef Christian Falk, der ist uns jetzt live zugeschaltet und mit ihm wollen wir natürlich auch über dieses sportliche Debakel der deutschen Nationalmannschaft reden, denn er hat es ja auch live vor Ort mitverfolgt. Schönen guten Tag an dich, Christian. Herzlich willkommen bei Reif ist live WM-Spezial.
Guten Morgen aus Doha.
Also 1-2 gegen den krassen Außenseiter Japan. Wie konnte das passieren?
Ja. Wir sind alle entsetzt, muss man wirklich sagen, und auch von unseren Spielern. Man hat es wirklich schön geredet nach dem Spiel. Natürlich hatte Deutschland 78% Ballbesitz in der ersten Halbzeit, aber man hatte nie das Gefühl, dass sie wirklich 100% geben. Man hatte immer das Gefühl, die Japaner können Nadelstiche setzen. Und das haben sie letztendlich auch getan. Deutschland hat nicht nachgelegt und hat sich quasi wirklich darauf verlassen, dass dieser Elfmeter, man hat das Tor ja nicht mal selber rausgespielt, am Ende reichen wird und dafür wurden sie zu Recht bestraft.
Christian, wir haben die Worte von Ilkay Gündoğan gelesen und gehört. Wen meint er denn genau damit? Süle und Schlotterbeck oder sollten sich andere Spieler auch noch angesprochen fühlen?
Nein, ich glaube, er meint gar nicht erst diese offensiven Fehler in der Defensive. Er meint vor allem die Offensive und das ist das Überraschende. Also da ist Havertz sicherlich gemeint, da ist Gnabry sicherlich gemeint und das ist genau der Punkt. Die haben sich zu wenig angeboten und wir haben da wirklich dann die Gefahr. Ich habe Hansi Flick nach dem Spiel gefragt, ob er die Gefahr sieht, dass die Mannschaft sich jetzt selbst zerfleischt. Er hat es natürlich von sich gewiesen, aber da konnte der Bundestrainer ja noch nicht wissen, was die Spieler in der Mixzone den Journalisten erzählt haben. Und da war ganz klar, jung gegen alt, Offensive gegen Defensive, sogar Dortmund gegen Bayern-Block. Alle haben sich so gegenseitig die Schuld zugeschoben. Und das ist natürlich ganz, ganz gefährlich in der Mannschaft. Denn nur über die Mannschaft kann Deutschland hier was reißen. Und wenn man da jetzt diese Grüppchen hat, wenn man die Blockbildung hat, wenn man sich da gegenseitig nicht unterstützt, dann wird es hier bei dem Turnier garantiert nichts.
Das, was auch auffällt, ist, dass Spieler sich gegenseitig öffentlich anzählen. Das deutet ja darauf hin, dass es in der Mannschaft scheinbar nicht ganz stimmt. Wie zerrissen ist denn tatsächlich das Mannschaftsgefüge?
Es ist halt sehr, sehr auffällig, dass ausgerechnet Ilkay Gündogan sowas ansprechen muss. Ilkay Gündogan ist wahrlich nicht dafür bekannt, dass er irgendwelche Spieler in die Pfanne haut. Und wenn sich der schon meint, zu Wort melden zu müssen, dann ist es wirklich schlecht um die Mannschaft gestellt. Was mir auch aufgefallen ist, er hat ja nicht nur die Offensive attackiert, er hat ja auch noch gesagt, man muss von hinten raus mit mehr Überzeugung rausspielen, nicht nur lange Bälle allein genügen da. Ja, wer macht denn die langen Bälle im Mittelfeld? Das ist natürlich Jo Kimmich, der direkt neben ihm spielt. Er hat sich auch noch gewünscht, Gündogan, dass man mehr kurze Pässe spielt. Ja, auch das hat Kimmich da nicht gemacht. Und auch da hat er schon wieder einen Verbündeten gefunden. Manuel Neuer sieht's genauso. Den haben wir natürlich auch drauf angesprochen. Der hat genau die gleichen Punkte gesagt, aber meinte, er möchte keinen Namen nennen. Also es ist wirklich brenzlig im Team, dass da wirklich was aus den Fugen gerät.
Und das vor dem so wichtigen Spiel gegen die Spanier, die Costa Rica bekanntlich ja mit 7:0 zerlegt haben. Christian, wir haben die Fehler der Spieler angesprochen, aber man muss auch die Leistung des Trainers bewerten, Hansi Flick. Der hat in der 67. Minute Hoffmann für Müller gebracht, Goretzka für Gündogan, in der 79. Götze für Musiala und dann Füllkrug für Havertz und dann in der 90. noch Moukoko. Wenn du seine Auswechslungen betrachtest, wie bewertest du die Leistung von Hansi Flick?
Ja, das muss sich der Bundestrainer tatsächlich ankreiden. Dass man Thomas Müller, der lange nicht gespielt hatte, vom Platz nimmt, ist nachvollziehbar. Aber nicht, dass man Ilkay Gündogan vom Platz nimmt. Er war wirklich der überragende Mann auf dem Platz. Er hat die Verantwortung nicht nur beim Elfmeter übernommen, sondern auch auf dem Spielfeld. Er hat sich die Bälle geholt, er hat die Bälle verteilt, er war torgefährlich. Und ihn runterzunehmen, dafür gibt es eigentlich nur eine Begründung. Und zwar, dass man Leon Goretzka Spielzeit zugesteht. Und das kann bei einer WM einfach nicht der Fall sein. Dass man sagt, okay, man muss da jemanden ruhig stellen, man muss da jemanden auch ein bisschen Spielzeit schenken. Und ihm dadurch einfach den Platz in der Mannschaft dann ein bisschen freiräumen, wenn er schon nicht von Anfang an gespielt hat. Ich meine, solche Kompromisse darf man nicht machen. Das muss auch Bundestrainer Hansi Flick aus dieser Mannschaft und aus diesem Spiel mitnehmen. Das hat er bei Bayern gezeigt. Da hat er einen Stamm spielen lassen. Für Kompromisse und Zugeständnisse ist bei einer WM absolut keine Zeit. Und dieser Wechsel war natürlich tödlich. Auch, dass man Jamal Musiala, der wirklich jederzeit für ein Tor gut war, da vom Platz nimmt, ein junger Spieler, der wirklich sich viel vorgenommen hat bei der WM, der bei uns in Sportbild gesagt hat, er möchte der Beste der Welt werden und der wirklich einen dicken Akku hat, den hätte man nicht schonen müssen.
Christian, Spanien steht vor der Tür. Die haben eine Machtdemonstration gegen Costa Rica hingelegt. Was muss denn Hansi Flick und was müssen die Spieler jetzt bis zu diesem Spiel noch ändern? Oder was können sie vor allem ändern, um dieses Spiel erfolgreich zu bestreiten?
Ja, es liegt jetzt an Hansi Flick, er muss aufhören, Kompromisse zu machen. Ich habe schon gesagt, also Gündogan, auf den muss er dann auch voll setzen, wenn er in der Startelf steht, sehen will. Und wenn er Goretzka spielen lassen will, dann kann er das doch auch. Dann müssen wir die Diskussion wieder öffnen. Kimmich, Rechtsverteidiger. Wir haben ein Rechtsverteidigerproblem. Und da kann es nicht sein, dass er sagt, ja, aber der Kimmich, der spielt am liebsten im Zentrum. Im Zentrum haben wir ein Überangebot. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ein Chef war der gegen Japan auch nicht. Ich habe einen Schweinsteiger-Tweet gesehen. Der hat es wirklich sehr treffend formuliert. Er hat die Chefs auf dem Platz vermisst. Ja, wer ist denn der Nachfolger von Schweinsteiger? Da hat Kimmich immer den Anspruch, er möchte der nächste Kapitän werden. Ich habe es gestern nicht gesehen. Und wenn er ein Kapitän ist wie Philipp Lahm, der hat es gemacht bei der WM 2014, der hat sich wieder nach rechts versetzen lassen, dann sollte er im Sinne der Mannschaft auch da bereitstehen. Und dann spielen vielleicht auch wirklich die besten Spieler. Und das muss jetzt passieren, weil so viele Alternativen hat Deutschland leider nicht in der Hinterhand.
Hat Deutschland denn überhaupt aktuell Leader auf dem Platz, Christian?
Ich habe sie gestern nicht gesehen, das muss man ganz klar sagen. Ilkay Gündogan, der hat's versucht, der hat's probiert, der wurde dann vom Platz genommen. Danach waren keine mehr da für einen Leon Goretzka, der es sein könnte. Ist es natürlich schwierig, wenn du reinkommst und dann sofort die Verantwortung übernehmen willst. Und sage ich nochmal, Leon Goretzka kann eine Lösung in der Mitte sein, aber dann muss Kimmich rechts spielen. Rüdiger, ja, er ist der Abwehrchef, er hat gut verteidigt, aber da fehlt so ein bisschen die spielerische Qualität. Das hat der Ilkay Gündogan auch richtig angesprochen. Spielerisch kann der da hinten nicht das Spiel machen. Und ansonsten, ja, ich hoffe, dass Müller fit wird. Bei Müller kann er ein Leader sein. Und dann muss er aber auch 90 Minuten auf dem Platz bleiben. Er ist ein Zehner, das hat er beim Triple gezeigt. Und das kann er auch machen. Und wie gesagt, viele Alternativen hat Hansi Flick ansonsten nicht, auch nicht an Chefs.
Also Deutschland braucht definitiv vor dem Spanien-Spiel eine 180-Grad-Wendung. Christian, besten Dank für deine Einschätzungen. Wenn du kannst, schick uns ein bisschen Sonne vorbei. Bei dir sieht's deutlich wärmer aus als bei uns. Danke.
Tja, im Gegensatz zur Qualität haben wir davon genug.
Zumindest Qualität beim Wetter. Immerhin eine Sache, bei der die Qualität da ist in Katar. Herr Reif, Christian hat es gerade schon angesprochen. Haben Sie irgendeinen Leader entdecken können gestern auf dem Platz und nicht nur im Nachgang beim deutliche Worte finden?
Nein, weil als es eng wurde, weil die Japaner dann stärker wurden und kamen, da zeigen sich Leader, nicht wenn du vor dich hinspielst. Flick hat vor dem Spiel gesagt, wir gehen all in. Wieder so ein schöner Spruch. Jetzt am Sonntag musst du all in gehen. Insofern, ja, da bin ich bei Christian Falk. Jetzt kannst du nicht mehr sagen, ja, aber Kimmich spielt eigentlich lieber auf der 6 und der macht es eigentlich lieber so. Das ist ein Finale und ich hoffe nicht im zweiten Wortsinn dieses Spiel gegen Spanien. Aber da, wie gesagt, da fehlt mir die Fantasie, dass du diese Spanier so schlagen kannst. Also musst du alles, was du hast, auf den Platz schaffen als Trainer. Das heißt durchaus Kimmich Rechtsverteidiger und Goretzka mit Gündogan, wobei das zwei sehr ähnliche Spieler sind. Wo ist der echte Sechser? Wir gucken immer so nach vorne. Musiala vorne ist prima und Müller ist ein Zehner und das alles, und es klingt alles gut da vorne, aber du wirst gegen Spanien auch verteidigen müssen. Insofern aus der Falle wird es schwer sein rauszukommen. Aber nochmal irgendwelche taktischen Spielchen und mal gucken, und dann muss der so richtig fit werden und dann im nächsten Spiel machen wir es dann so. Es kann sein, dass dieses das letzte Spiel ist. Insofern, da muss dieses All-In wirklich umgesetzt werden.
Es scheint aktuell so, als ob die deutsche Nationalmannschaft gut darin wäre, Dinge zu kommunizieren oder anzukündigen und dann nicht richtig umzusetzen. Das Gleiche war ja auch bei der One Love Binde der Fall, und die deutsche Nationalmannschaft hat ihr gestern dann auf dem Platz ein Zeichen gesetzt. Sie lassen sich nicht den Mund verbieten, die One-Love-Binde haben sie nicht getragen. Dennoch viele, viele Nebengeräusche, auch abseits des Platzes. Uli Hoeneß hat ebenfalls deutliche Worte gefunden, und zwar zu dieser WM in Katar. Bei RTL hat er Folgendes nämlich dazu gesagt: Er sieht den Fußball und die Beliebtheit des Fußballs aktuell in Gefahr, und zwar aufgrund auch dieser WM und dem Bild, das die deutsche Nationalmannschaft gerade abgibt, sagt er. Die WM, wie sie sich derzeit darstellt, wird auf jeden Fall kein Erfolg sein, das ist jetzt schon klar, und sie wird dem Fußball insgesamt auf jeden Fall schaden. Das sagt der ehemalige Präsident des FC Bayern bei RTL. Hat er recht damit?
Wie sehr sie ihm schaden wird, auf Dauer erholt sich der Fußball immer wieder, erstaunlich. Der häutet sich dann, dann geht's wieder, nur in der Spitze. Und so eine WM ist ja die absolute Spitze. Ich merk's an mir. Ich habe so das Gefühl, der Fußball ist so, also das, was auf dem Platz gespielt wird, und drumherum ist das und das und das. Irgendwo, habe ich wirklich Lust noch? Und das ist ganz schlecht. Es ist zu viel. Natürlich haben all die Nebengeräusche nicht geholfen. Lassen Sie sich umgehen? Nein. Diese Geste, ich fand sie gut. Im Ausland wird sie auch besser gesehen als hierzulande. Aber Geste, irgendwann ist es mal gut mit den Gesten. Handlungen. Das ist mit dieser Binde nicht geschehen. Da hätte man Taten sehen müssen. Die hätten die großen Verbände den Machtkampf mit Infantino aufnehmen müssen und zeigen, pass auf, wir sind stärker als du denkst. Und er sagt, so, jetzt kann er sagen, wer braucht euch denn? Meine Stimme kriege ich aus Liechtenstein, Andorra, Tahiti und was weiß ich, das jeden One Man One Vote, ich kriege meine Stimmen schon. Und euch zeige ich mal, wo der Hammer hängt. Da ist der DFB als der größte Fußballverband mit 7 Millionen Mitgliedern leider mit in der Verlosung. Am Ende läuft's, die Spieler müssen dann Gesten zeigen. Nur ich glaube, jetzt ist es mal gut mit Gesten.
Ist der DFB aktuell zu gut im Reden und zu schlecht im wirklich Umsetzen und Taten folgen lassen?
Ja. Das war alles, was sich da so über die Wochen aufgebaut hatte. Und dann werden wir da ein Zeichen setzen, dann werden wir da für unsere Werte stehen. Sehr vollmundig. Und am Ende, als man hätte springen müssen, nein. So. Und jetzt höre ich wieder, ja, wir sind in Opposition zu Infantino. Ach so, ja, das ist mir aufgefallen. So what? Und was ist die Folge? Konkret, ja, das müssen wir mal sehen. Das ist alles, wie gesagt, viel Gerede, viel Wind, viel Gesten, aber die Geste der iranischen Nationalmannschaft, das war eine Tat, das war nicht nur eine Geste.
Und die riskieren zu Hause richtig viele Minuten.
Das meine ich, das war eine Geste, die als Tat passierte, nämlich da ist wirklich, die haben wirklich etwas getan und sich in Opposition klargestellt gegen die, und folgt richtige Konsequenzen gewertigt. Und zwar richtige, nicht gelbe Karten. So, das ist eine Tat. Das hier ist vieles, ist gut gemeint. Und am Ende sagst du so, jetzt ist, also mir geht's so, es reicht jetzt.
Hören wir uns doch an, was die vollmundigen Spieler auch zu diesem Thema dann tatsächlich zu sagen haben, Herr Reif.
Ja, uns wurde ja die One Love Binde genommen und man hat uns dadurch versucht zum Schweigen zu bringen. Aber unsere Stimme, unsere Sprache, die wird trotzdem laut sein. Wir stehen für die One Love Binde, wir stehen für die Menschenrechte ein und wir werden immer unsere Stimme erheben. Und deshalb nimmt man uns vielleicht diese Binde, aber niemals die Stimme und die Sprache.
Ja, es geht darum, dass man sich nicht alles gefallen lassen muss. Wir werden uns unsere Stimme, unsere Sprache nicht verbieten lassen. Wenn wir was zu sagen haben, werden wir das weiterhin tun. Auch wenn die FIFA versucht hat, das ein oder andere Zeichen zu verbieten.
Egal wie viele Worte wir über Aktionen und so weiter verlieren, ich habe da den Eindruck, wir gehen da immer als Verlierer, zumindest in der deutschen Öffentlichkeit oder bei den Beobachtern vom Feld dementsprechend. Ich glaube, ich mache es da keinen Sinn, wenn ich mich weiter dazu äußere.
Nicht reden, sondern Taten folgen lassen. Herr Reif, Sie haben gerade, während wir diese O-Töne gehört haben, den Kopf geschüttelt. Wir wollen ganz kurz auf das Foto von Nancy Faeser gucken. Die war ja gestern auch anwesend in Katar und im Stadion. Und wir sehen Sie neben Gianni Infantino mit dieser One-Love-Binde. Was sagen Sie zu dem, was die Spieler gesagt haben und zum Auftritt von Nancy Faeser mit dieser One-Love-Binde?
Also das ist bemerkenswert, dass sie das macht. Aber sie muss keine Konsequenzen, keine gelben Karten, keinen Punktabzug von Herrn Infantino befürchten. Also insofern, ja, große Geste politisch. Aber was will sie mir damit sagen? Ja, okay, gut, sie hat es Herrn Infantino mal gezeigt. Die Spieler, das wirkt, das ist so Sprachregelung, Bierhoff-artig. Die Binde kann man uns nehmen, aber jeder sagt
die
genau
hat
das.
Bierhoff gesagt, und man kann uns die Binde nehmen, aber nicht unsere Werte.
So, ja, niemand will dir die Werte nehmen, sondern hier ist ein Machtkampf. Herr Infantino benutzt diese Binde als Machtkampf. Und diesen Machtkampf hat er eindeutig gewonnen, denn ja, mehr als Worte sind nicht gekommen. Du hättest dich da dann doch konkret zeigen müssen. Das haben weder die Deutschen, alleine will ich es auch von ihnen nicht verlangen, sondern auch die anderen großen europäischen Verbände sind eingeknickt. Herr Infantino lacht sich tot.
Und hat diesen Machtkampf definitiv gewonnen. Herr Reif, wir blicken auf das spanische Team. 7:0 gegen Costa Rica, das war eine ganz klare Machtdemonstration und genau dieser Gegner wartet jetzt auf Deutschland und genau in diesem Spiel geht es für Deutschland um alles oder nichts. Ist das Ausscheiden damit eigentlich schon besiegelt oder erwarten wir, dass Deutschland gegen Spanien ein anderes Gesicht zeigt? Aber diese Spanier zu besiegen, wird nicht einfach.
Man muss natürlich den zweiten Teil der Wahrheit nicht verschweigen. Costa Rica war jämmerlich unterlegen. Das lag aber daran, dass die Spanier von Minute 1 ihnen, und zwar mit einer Souveränität, nicht Ballbesitz, hatten wir 78%. Sie haben ihnen gezeigt, pass auf, wir sind zwei Klassen besser. Und das müssen wir leider auch noch mit Toren, müssen wir das auch noch untermauern. Und dann haben sie sich in einen Rausch gespielt. Also, die deutsche Mannschaft ist nicht Costa Rica. Aber, dass die Spanier jetzt fliegen, und für mich war immer die Frage, ja, sind die nicht auch Mitfavorit? Für mich war die Frage, sind die Jungen...
Die haben sich ja deutlich verjüngt auch, ne?
Ja, sind Pedri und Gavi, sind die noch zu jung? Und dafür Busquets und Alba, da laufen ja ein paar ältere Herren rum, sind die zu alt? Wenn die Mischung aber stimmt, dann kann es bitterbös werden für jeden Gegner. Und gestern hat die Mischung so gut gestimmt, dass einem Angst und Bange werden kann. Deswegen Ihre Frage, ja, mir fehlt im Moment die Fantasie, dass die deutsche Mannschaft diesen Gegner schlagen kann. Aber ist das auch schon besiegelt? Nein, du hast 90 Minuten ein Finale.
90 plus 10 wahrscheinlich bei der Nachspielzeit aktuell.
Und man sagt ja immer, Deutschland ist eine Turniermannschaft. Das Turnier ist aber schon losgegangen. Also du musst jetzt im Schnelldurchgang, musst du zu einer Turniermannschaft werden und Stärken holen, die ich gestern vermisst habe.
Zumal wir gestern ganz extreme Defensivprobleme bei der deutschen Mannschaft gesehen haben und die Offensive der Spanier war Wahnsinn. Wer war für Sie, Herr Reif, der Spieler des Spieltags? Die Zuschauer können ja jeden Spieltag einen MVP, also Most Valuable Player, wählen. Wer war der gestern für Sie?
Auch, also wenn du Gavi gestern zum ersten Mal gesehen hast und wenn du dich dann nicht verliebst in so einen Spieler, also da kam also seine Art Fußball zu spielen und dann kommt ja immer die Großaufnahme. Da kommt immer der Schnitt und dann siehst du das Gesicht. Und da hatte ich immer den Impuls, Trainer, nehmen Sie das Kind vom Platz. Ich meine, wir können doch hier keine Kinder rumlaufen lassen, das ist doch eine WM. So, gucken Sie dem ins Gesichtchen. Das sind Talente, die und mehr als Talent schon. Er ist in Barcelona gesetzt, ist da schon einer, der Nachfolge von Messi antreten muss. Also nochmal, gegen stärkere Gegner wird man auch noch sehen müssen, sind die Jungen schon so, sind die Pedri auch. Sagen Sie mir doch einen, der gestern nicht gut war bei den Spaniern.
Also sagen Sie es mir, gab es einen?
Ich habe keinen gefunden. Den vom Torhüter habe ich zu wenig gesehen, ja, aber das lag möglicherweise daran, dass der, glaube ich, zwei Bälle berührt hat während des ganzen Spiels. Der Rest war auch die Alten, auch Busquets, aber nochmal, nicht so gefordert. Aber so den Jungen den Rücken frei halten. Da, gestern stimmte da alles und du hattest das Gefühl, das ist schon eine Einheit.
War das auch die Handschrift des Trainers?
Ja, ich glaube ja, er hat sich gegen alle durchgesetzt. Enrique macht das ja auf eine Art, die ist ja durchaus angreifbar. Die lässt Sergio Ramos zu Hause und er hat genug Feuer gekriegt. Seit gestern Abend, glaube ich, läuft er mit dem Finger am Mund durch die Gegend der Kinder. Lasst mal einen machen, der es kann. Redet nicht so viel, wir machen das. Ich mache das schon mit den Jungen. Und sie, du siehst ja, die Mannschaft will und kann.
Also ist Spanien sozusagen das Gegenteil von Deutschland. Die Deutschen reden, machen nicht. Und Enrique und Spanien hat die anderen reden lassen und hat dann Taten folgen lassen.
Ja, gestern war es so. Nochmal, beide spielten gegen Gegner, die schwächer sind. Die Spanier haben das einfach nicht nur seriös, man sagt, 1-0 gewonnen, seriös, sondern sie haben es dann zu einem Fest gemacht und sich da selber in einen Rausch gespielt. Den Deutschen ist das nicht gelungen. Und das nimmst du mit natürlich in dieses Spiel. Jetzt kannst du hoffen, vielleicht sind die Spanier ja zu selbstbewusst und unterschätzen die deutsche Mannschaft. Das würde mich aber wundern.
Mich auch, zumal ja nach einer halben Stunde das Ding eigentlich schon vorbei war, aber die Spanier haben nicht aufgehört zu spielen. Und das ist immer so ein Indiz dafür, die haben richtig Hunger.
Ja, und vor allem, weil die Jungen, den Jungen kannst du ja so eine taktieren, die können das noch nicht. Das kommt erst mit den Jahren. Da sagst du, komm, lass uns mal aufhören, wir haben ja noch das Turnier. Die hatten einen solchen Spaß an sich selber. Und dann gelingen ja auch Dinge. Also das war reine Spielfreude gegen einen Gegner, der hoffnungslos unterlegen war. Aber dennoch, das musst du erst mal so spielen. Und dieser Satz hätte auch für die deutsche Mannschaft gehört. Das musst du erst mal, hast du aber nicht. Sie haben.
Die Gruppe E ist ins Turnier gestartet, Herr Reif. Wir wollen mal auf den Spielplan dieser Gruppe, in der Deutschland vertreten ist, blicken und fassen nochmal zusammen. Also Deutschland verliert und blamiert sich vor allem auch gegen Japan mit 1-2. Spanien zerlegt Costa Rica. Japan spielt im nächsten Spiel dann gegen Costa Rica. Spanien gegen Deutschland. Darüber haben wir gerade zu Genüge geredet, Herr Reif. Japan anschließend dann gegen Spanien und zuletzt dann Deutschland gegen Costa Rica. Also, wenn wir uns diesen Spielplan jetzt anschauen und den Auftakt, ist, glaube ich, klar, wer die Gruppe anführt und wahrscheinlich auch anführen wird. Und dann werden es Deutschland und Japan unter sich ausmachen?
Das Horrorszenario ist, am Vormittag, glaube ich, spielt Japan gegen Costa Rica, wenn die ein Unentschieden holen und die deutsche Mannschaft verliert gegen Spanien. Ist die WM beendet. Also da gibt's noch nicht mal das Spiel gegen Südkorea als drittes Spiel wie in Russland, sondern dann müssen wir hier nicht mehr über die deutsche Mannschaft reden. Dann ist das ein Auslaufen gegen Costa Rica. Das ist das Horrorszenario. Ist das völlig aus der Luft gegriffen und ist das nur geunkt? Japan war gestern stärker als Costa Rica, also da ein Unentschieden halte ich für durchaus machbar. Und Deutschland gegen Spanien haben wir jetzt hinlänglich beredet. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir heute so dastehen und sagen, pass auf, natürlich ist das noch ein bisschen Kaffeesatz und natürlich gibt's die Chance, gibt's 90 Minuten. Aber wenn ich alles zusammenzähle, was wir so an Punkten gestern hier mit über die Nacht in diese Sendung nehmen konnten, dann ist das eine Situation, die ist schon heavy. Deutsche Mannschaft spielt ein Finale im zweiten Gruppenspiel.
Nicht nur Sie, Argentinien ja auch, nach dieser blamablen Niederlage gegen Saudi-Arabien. Ich glaube, die ist tatsächlich sogar noch schlimmer als die der deutschen Mannschaft gegen Japan. Darüber werden wir gleich sprechen, Herr Reif. Wir gehen darauf näher ein und zeigen Ihnen auch, wer die Einzige war bei der deutschen Mannschaft, die tatsächlich glänzen konnte. Und zwar auf der Tribüne Isabel Goulart, die Verlobte von Kevin Trapp, die überzeugt in diesem stylischen Outfit. Stutzen macht sie zu Strapsen, Das Trikot trägt sie als Kleid. Herr Reif, ohne den beiden Herren Carly Underberg und Matthias Brüggelmann zu nahe treten zu wollen, aber Sie sind ja auch einer, der gerne sehr stylisch hier in dieser Sendung auftritt und mit seinem Outfit glänzt. Was sagen Sie zu Isabel Goulas Outfit?
Sie
von einem von einer Mode-Ikone zu einer Mode-Ikone quasi.
Das sind nicht nur Barrieren dazwischen. Also die junge Frau kann das tragen. Das ist witzig, das ist gut, das ist auch ein Statement. Das ist auch nicht die gängige Kleidung in Katar, glaube ich. Also die kann das machen. Ich würde es nicht machen. Ich.
Also gut. Das von daher ich Ihnen nein, sofort also, ab,
das Herr ist, Reif. In dem Alter kann man das machen.
Wir wollen auf die Teams näher eingehen, die jetzt bei dieser WM ins Turnier gestartet sind und die ebenfalls für positive oder auch negative Überraschungen gesorgt haben. Herr Reif, wir machen nämlich den Star-Check und fangen an bei einem der größten Superstars neben Cristiano Ronaldo bei dieser WM schlechthin. Und das ist klar, Lionel Messi und Argentinien. Ich meine, Sie hatten Argentinien auch als Titelfavoriten vor dem Turnier auf dem Schirm.
Ja, und bevor dem Spiel gegen Saudi-Arabien stand ich hier morgens um 7 und habe lang und breit erklärt, warum die Argentinier auch Weltmeister werden. Und dann bin ich ins Flugzeug gestiegen und beim Aussteigen war ich mir dann nicht mehr ganz so sicher, ob das alles so stimmt, was ich da gesagt habe. Nein, eine sehr ähnliche, nochmal, ich habe vorhin gesagt, frappierende Parallelen zum Deutschlandspiel. Mhm. Nach 10 Minuten Elfmeter, also das war's. Komm Kinder, was soll das? Mein Saudi-Arabien, bei aller Liebe. Und dann noch eine Chance und noch eine Chance und der war nicht betrogen, sondern ja, nee, war abseits, das war nicht, der nicht. Ach, das wird schon, dann wird es nicht. Dann merkt so ein Saudi-Arabien, hey, hier steht's gar nicht 0-7, sondern nur 0-1, weißt du was? Was ist, wenn wir um unser, Anführungszeichen, Leben rennen mal ein bisschen jetzt und einfach mal denen zeigen und nicht nur das Trikot von Messi mitnehmen wollen nachher. Wer kriegt's denn? Sondern wollen wir das nicht mal hier was probieren? Und am Ende geht dir die Zeit aus und deine Ideen aus, dann kommt ein bisschen Panik dazu und dann verlierst du 1-2. Also fast identisch zu dem, was die deutsche Mannschaft gespielt hat.
Nach diesem Spiel würden Sie Ihren Titelfavoritentipp jetzt revidieren?
Nein, weil ich glaube, dass da noch was kommt und dass Ihre Situation in der Gruppe eine andere ist. Die haben nicht Spanien vor der Nase jetzt. Ich erinnere mich an 2010 in Südafrika. Da verlor Spanien, der spätere Weltmeister, das erste Spiel gegen die Schweiz 0-1 und wurde dann Weltmeister. Also es geht alles noch.
Hier sehen wir die argentinischen Fans frustriert, logischerweise nach diesem 1-2 gegen Saudi-Arabien. Und die saudi-arabischen Fans, die haben im Anschluss bei TV-Interviews den Reporter unterbrochen und gesagt, who is Lionel Messi? Who is Lionel Messi? Also wer ist Lionel Messi? Sie glauben dennoch, Argentinien weiterhin Titelfavorit. Also so viele Parallelen dann doch nicht zu Deutschland.
Dann doch nicht. Nein, nochmal, weil die Gruppensituation eine andere ist. Die Gegner sind andere. Und das Potenzial ist da. Nur Potenzial jetzt wird abgefragt beim nächsten Spiel und nicht irgendwann mal. Das wird dann schon und ihr. Nein, das ist nicht. Hier werden keine Haltungsnoten verteilt und keine Prophetie. Die werden Weltmeister, sondern jetzt musst du liefern im nächsten Spiel. Ich glaube, sie werden das tun. Für Messi würde ich es mir wünschen im Übrigen, weil es seine letzte Ausfahrt ist, der letzte Tango. Noch eine WM wird er nicht spielen. Und immer der Unvollendete, was diese Titel angeht. Argentinien ist in einer besseren Position, hat es sich aber ähnlich schwer gemacht wie die deutsche Mannschaft.
Von Lionel zu Lionel hören wir mal an, ob der Trainer der Argentinier die richtigen Worte nach dieser Niederlage finden konnte.
Heute ist ein trauriger Tag, aber wir sagen uns, Kopf hoch, es geht weiter. Unsere Einstellung bleibt die gleiche wie zuvor. Wir zählen uns zu den Favoriten. Wir wissen, was man bei einer WM erwarten kann. Du kannst die größtenteils überlegene Mannschaft sein, doch zwei oder drei Situationen können die gesamte Dynamik eines Spiels verändern.
Fassen wir zusammen, die Gruppensituation für die Argentinier besser. Marcel Reif geht weiterhin davon aus, dass Lionel Messi und sein Coach Lionel Scaloni die Titelfavoriten zumindest bei dieser WM sind. Außerdem Titelfavorit auch Frankreich. Die konnten überzeugen, Herr Reif. Muss man sich vor denen warm anziehen?
Mhm. Ja, weil vor diesem Turnier habe nicht nur ich gesagt, es sind viele ungute Strömungen untereinander in diesem Kader. Und möglicherweise ist der Ausfall vom Weltfußballer Benzema auch hat er auch ein bisschen was Positives. Also da sind die hierarchischen Dinge jetzt geklärt. Mbappé ist die Nummer eins und der Rest, so ein Giroud im hohen Alter, hilft da mit und der Rest weiß, was er zu tun hat. Nur irgendwann muss das Verletzungspech auch mal aufhören für die Franzosen, weil bei aller Tiefe des Kaders könnten ihnen irgendwann mal die Spieler ausgehen. Also für Hernandez ist das dramatisch, diese Kreuzbandgeschichte. Die Bayern werden, ja, die werden zu Hause sitzen und sagen, Leute, aber puh, irgendwann im Januar wollen wir doch wieder anfangen mit Fußballspielen. Und da ist Mané verletzt und jetzt Hernandez noch. Aber die Franzosen, ja, das war so. 0-1 gegen Australien. So, also okay, das sieht so aus, als vielleicht musst du in Rückstand geraten. Vielleicht war der Fehler für die Argentinier und die Deutschen, dass du in Führung gehst. Hey, wir müssen Australien zeigen, dass wir besser sind. Und das haben sie dann ziemlich eindrucksvoll gemacht.
Heute geht's ja weiter, unter anderem mit Portugal. Und da kommen wir auf den nächsten absoluten Superstar bei dieser WM zu sprechen, der im Vorfeld für viele, viele Nebengeräusche bei Manchester United gesorgt hat, Herr Reif. Und zwar Cristiano Ronaldo. Jetzt ist klar, er wird Manchester United verlassen.
Das war er jemals dort? Also, ja.
War er? Für Sie nicht?
Nein, von Anfang an nicht. Ja, das ist jetzt ist er vereinslos, jetzt ist viel geredet, aber da ist ja nichts dramatisch, sensationell schiefgegangen, sondern die Frage wird sich ja auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft stellen. Er ist die eindeutige, die Nummer eins, die große Führungsfigur. Ist es aber auch noch auf dem Platz? Kann er das der Mannschaft geben, was er ihr früher gegeben hat? Ganz sicher anders. Und wenn er das nicht einsieht, das hat er bei Manchester nicht eingesehen, dann wird es ganz schwer. Und wie will die Mannschaft mit ihm umgehen? Folgen sie ihm bedingungslos? Wollen sie alle für ihn rennen oder sagen die, sag mal, wir sind doch hier als Mannschaft, um irgendwelche Ziele zu erreichen? Also das wird eine spannende Geschichte, wie Ronaldo bei der portugiesischen Nationalmannschaft sich gibt. Es wird anders sein müssen als in Manchester.
Hören wir an, was seine Teamkollegen zu ihm zu sagen haben. Zum Beispiel Fernandes, der sagt Folgendes über Cristiano Ronaldo.
Cristiano war immer eine Inspiration für mich. Es war also ein wahr gewordener Traum, mit Cristiano im Verein zu spielen. Aber nichts ist eben von Dauer. Und jetzt hat Cristiano eine andere Entscheidung für sein Leben, für seine Karriere getroffen. Und wir müssen solche Entscheidungen respektieren, ob wir damit einverstanden sind oder nicht. Cristiano hat natürlich nicht mit mir persönlich darüber gesprochen. Es ist seine Entscheidung, eine persönliche Entscheidung, eine Angelegenheit für ihn und seine Familie. Auch in der Kabine wurde darüber nicht geredet. Wir konzentrieren uns alle auf die Nationalmannschaft, die Weltmeisterschaft. Wir wissen, wie wichtig das für Cristiano und uns alle ist.
Fernandes sagt, in der Kabine wurde darüber nicht geredet. Lassen wir jetzt mal so stehen. Ich glaube, das glaubt keiner von uns beiden, Herr Reif. Aber in der Kabine bei Manchester United hatte Cristiano Ronaldo oder wollte er zumindest einen riesigen Einfluss auch haben. War das auch ein Grund, warum sie sich dann tatsächlich getrennt haben?
Ja, weil Anspruch und Wirklichkeit nicht zusammengepasst haben. Sein Anspruch ist, ich bin doch 5-mal Weltfußballer oder wie oft geworden, weil 7-10-mal. Und ich bin Cristiano Ronaldo, also ich bestimme hier, was hier geht. Und dann auf dem Platz kannst du das aber nicht umsetzen.
Der Club sagt ja auch, man habe sich einvernehmlich getrennt, aber am Ende war Manchester United wahrscheinlich sogar froh,
Nach dem Interview trennst du dich einvernehmlich, das glaube ich auch. Er will weg und der sagt, ich kann hier nicht mehr und die sagen, du kannst hier nicht mehr. Also das ist sehr einvernehmlich, nur der Abschied ist unwürdig. Das ist so, wie das jetzt am Ende gelaufen ist. Das war so zu erwarten, zu befürchten. Mir ging es so von Anfang an. Die Ronaldo-Geschichte ist keine schöne jetzt in diesem vorletzten Kapitel. Und jetzt ist die Frage, was passiert in der Nationalmannschaft? Es sind die ähnlichen Fragen. Was kannst du dir sportlich bieten? Und du bist aber, dein Anspruch ist aber, der absolute Führer dieser Mannschaft zu sein.
Ist dein Charakter auch ein schwieriger für jeden Trainer und jedes Team?
Nach Dingen, die ich von Trainern gehört habe, die mit ihm gearbeitet haben, sehr wohl. Auf der anderen Seite war er immer der Musterprofi, er ist fit für sein Alter. Aber er zieht am Ende seiner Karriere nicht die richtigen Schlüsse aus der simplen biologischen Tatsache, dass wir alle von Tag zu Tag einen Tag älter werden.
Herr Reif, es war kein Happy End bei Manchester United und es war von vornherein ein Missverständnis. Wie sagt man so schön, aufgewärmtes Essen schmeckt nicht so gut. In diesem Fall trifft es leider zu. Wir blicken gemeinsam auf die Bilanz von Cristiano Ronaldo bei Manchester United. Wir wissen, er war auch nicht in jedem Spiel von Beginn an dabei und er hatte so seine Probleme auch mit dem Trainer. 56 Spiele gesamt hat er für Manchester United seit seiner Rückkehr gemacht. Startelf-Einsätze waren 57. 10-mal wurde er davon ausgewechselt. 27 Tore hat er insgesamt gemacht. Vorlagen 5. Zu wenig für einen Cristiano Ronaldo, zumindest mit den Ansprüchen, mit denen er zu Manchester United zurückgekehrt ist?
Erwartbar. Also nicht zu wenig.
Warum hat er nicht mehr reingepasst?
Weil er die Art Fußball, die du in der Premier League, wenn du ein Top-Verein sein willst, und Manchester United hat den Anspruch, weil du das nicht mehr leisten kannst, körperlich. Du kannst dieses Tempo, dieses Anlaufen, die Mannschaft muss für dich spielen. Und das kannst du dir nicht leisten.
Aber wo soll er dann hin? Newcastle soll im Gespräch sein, die wären der einzige Club, der sich wahrscheinlich sein Gehalt leisten könnte.
Aber sportlich willst du ihn dir leisten? Das wird sich jeder doch fragen müssen. Was finanziell, das kriegen die hin, weil Geld ist genug da. Aber was sportlich, wohin führt uns das? Der soll nach Hause zu Sporting Lissabon. Aber wenn die sagen, das können wir uns nicht leisten, dann geht nach Miami oder nach Los Angeles, spiel mit Bale oder mit den anderen unter Beckham. Lass es ausklingen und hab Spaß, aber mach dich nicht mehr so angreifbar.
Zumal ich behaupten würde, Geld hat er eigentlich schon genug. Daran sollte es eigentlich nicht scheitern. Bewerben kann er sich jedenfalls mit guten Leistungen bei dieser Weltmeisterschaft und seinem Namen nochmal alle Ehren machen. Denn Portugal muss heute ran. Herr Reif, wir blicken gemeinsam auf Ihre Tipps. Heute muss unter anderem die Schweiz gegen Kamerun spielen, Uruguay gegen Südkorea, Portugal gegen Ghana, 2-0 der Sieg. Und Brasilien gewinnt 3-1 gegen Serbien, sagen Sie. Brasilien auch ein großer Favorit auf diesen Titel.
Und hat genau das Spiel vor der Nase wie die Argentinier mit Saudi-Arabien und die deutsche Mannschaft mit Japan. Sie sind besser wahrscheinlich als die Afrikaner, aber du musst es halt zeigen.
Und Portugal? Mit Cristiano Ronaldo?
Dieses Spiel gucke ich mir genau deshalb ganz konzentriert an. Wie geht die Mannschaft mit ihm um? Wie geht er mit der Mannschaft um? Ist das ein Gebilde, das funktioniert? Oder versucht man krampfhaft, Dinge aus der Vergangenheit in die Zukunft zu transportieren?
Sorgt Cristiano Ronaldo in der portugiesischen Kabine für genauso große Nebengeräusche wie bei Manchester United?
Das ist die Königsfrage. Wenn er das tut, werden sie keines ihrer Ziele erreichen. Und wenn er es nicht tut, dann hat er einen sehr schnellen Lernprozess hinter sich. Wenn er es aber nicht tut, bin ich gespannt, wie die Mannschaft damit umgeht. Und dann sehen wir ihn in der Startelf irgendwann oder irgendwann mal, es ist vorbei.
Heute Abend sind wir schlauer, wenn die Spiele dann tatsächlich auch stattgefunden haben. Das war's an dieser Stelle von Reif ist live WM-Spezial. Herzlichen Dank an Sie, Herr Reif. Herzlichen Dank an Sie fürs Zuschauen. Das war's an dieser Stelle. Morgen um 7 geht's weiter mit Lothar Matthäus. Tschüss.